Deutschlandfunk, Kultur heute.
Eine Opernrarität von Wolfgang Fortner, eine Uraufführung der Johannespassion in Salzburg, eine Frage nach weichen Zielen von Terroristen in harten Zeiten sowie eine Premiere der britischen Kompanie Forced Entertainment. Das sind die Themen bei Kultur heute und am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Lurwig. Zunächst betrauern wir aber den Tod eines großen Pianisten unserer Zeit. Maurizio Pollini, der bekannte italienische Klaviervirtuose, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Pollini war nicht nur ein ungewöhnlicher Pianist, sondern auch einer, der sich von dem oft steifen, elitären Klassikbetrieb abhob. Er setzte sich für die Demokratisierung des Klassikgenusses ein, wollte, dass jeder und jede seinen Konzerten lauschen konnte. Schlagartig berühmt wurde er, als er 1960 als erster und bis heute einziger Italiener den renommierten Chopin-Wettbewerb in Warschau für sich entscheiden konnte. Chopin und Pollini, das war eine Liebe auf Lebenszeit. Und nun ist eine glanzvolle Karriere zu Ende gegangen. Christoph Fratz erinnert an Maurizio Pollini und sein Spiel.
Feurig und mit bestechender Klarheit, mit untrüglichem Instinkt für das Dramatische. So hat man Maurizio Pollini oft erlebt. Am 5. Januar 1942 wird Pollini in Mailand als Sohn eines Architekten und einer musikliebenden Mutter geboren. Schon als junger Musiker, der in seiner Heimatstadt studiert, besitzt er ein Faible für die Musik des 20. Jahrhunderts, darunter die Komponisten der zweiten Wiener Schule.
Was heute unterschätzt wird, ist die ganze zeitgenössische Musik und insgesamt die Komponisten vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute, verglichen mit der Bewunderung, die vielen Komponisten des 18. und 19. Jahrhunderts entgegenschlägt. Und ich glaube, dass viele große Komponisten unterbewertet sind, die noch vor dieser Zeit ihre Werke geschrieben haben.
Im März 1960 gewinnt Pollini sensationell mit 18 Jahren den Chopin-Wettbewerb von Warschau. Der große Arthur Rubinstein behauptet gegenüber seinen Jurykollegen, dieser Junge spielt besser als jeder von uns. Pollini selbst hat diese Aussage später relativiert. Rubinstein habe lediglich gesagt, dass er, Pollini, technisch über die größten Fähigkeiten von allen verfüge. Wie dem auch sei, Rubinstein gibt dem jungen Sieger von Warschau einen entscheidenden Tipp.
Er bat mich zu sich und außerdem einen weiteren Pianisten, Michel Bloch. Und dann ging alles ganz schnell. Rubinstein legte uns jeweils einen Mittelfinger auf die Schulter und sagte, ich spiele immer mit Gewicht und darum werde ich nie müde. Er ließ uns dabei dieses Gewicht spüren und das war sehr beeindruckend. Es gelang ihm, das ganze Gewicht seines Armes und der Schulter in diesen einen Finger zu übertragen, und zwar auf ganz natürliche Weise.
Pollini zieht sich nach dem Erfolg von Warschau jedoch noch einmal zurück und nimmt wieder Unterricht. Ausgerechnet bei Arturo Benedetti Michelangeli, dem scheuen, sensiblen, unberechenbaren. Nach seiner Rückkehr in die Öffentlichkeit wird Pollini Exklusivkünstler bei der Deutschen Grammophon und bleibt dem Label ein Leben lang treu. Seine Schwerpunkte sind Beethoven und Chopin, die Romantik allgemein sowie Zeitgenössisches von Luigi Nono und Pierre Boulez.
Ich persönlich bin kein Mensch, der das Risiko sucht. Aber Klavierspielen bedeutet nun einmal, Risiken zu suchen und einzugehen. Das gilt für jedes Leben eines Musikers. Schon als Anfänger hat man, wenn man auf eine Bühne geht, eine bestimmte Vision, ein bestimmtes Konzept und auch eine gewisse Erfahrung mit einem Stück. Und dann muss man zu einem festgelegten Zeitpunkt, an einem festgelegten Ort all das beweisen, was man zu diesem Werk erfahren hat.
Pollini meidet auffällig alles Russische, Französisches nur von Debussy und Boulez. Von Mozart nimmt er keines seiner Solowerke auf, aber immerhin 6 der über 20 Konzerte. Bach entdeckt er erst im fortgeschrittenen Alter. Pollinis Stil ist geprägt von stark pointierter Rhythmik und einer konsequenten Absage an alles Seichte, Sentimentale. In den letzten Jahren sind seine Auftritte rarer geworden. Zwar bleibt er sich künstlerisch treu, doch hört man die alte Stringenz seines Spiels immer seltener. Die einstige Unbedingtheit weicht mehr und mehr einer ungewöhnlichen Milde. Doch die große Zahl seiner Anhänger ficht das bis zuletzt nicht an.
Christoph Ratz zum Tod des italienischen Pianisten Maurizio Pollini. Kann man das Leiden Christi tänzerisch auf die Bühne bringen? Kann man die Kreuzigung mit Körperbildern nachempfinden? Bislang wurde dieser Versuch erst einmal unternommen. In den 80er Jahren hat John Neumeier die Matthäus-Passion tanzen lassen. Nun wagen sich die Salzburger Festspiele mit Sascha Walz an die Johannes-Passion. Das Werk von Johann Sebastian Bach wird in diesen Tagen 300 Jahre alt und scheint so aktuell wie nie. Ob es Sascha Walz und ihrer Kompanie gelungen ist, dies auf die Bühne zu bringen, darüber konnte ich mit der Tanzkritikerin Dorian Weigmann sprechen, von der ich zunächst wissen wollte, wie Sascha Walz den biblischen Stoff umgesetzt hat. Hat sie daraus eine 1:1 Nacherzählung gemacht oder ganz eigene Bilder, Bewegungen gefunden?
Nein, es ist nicht so, dass Sascha Walz das 1:1 umsetzt, sondern sie findet tatsächlich dafür sehr überzeitliche und eigentlich, muss man wirklich sagen, ikonische Bilder. Es ist eine sehr eindrückliche Aufführung. Es gibt Szenen, die sie sehr bildlich nacherzählt, also beispielsweise das Martyrium. Aber es gibt auch sehr viele Szenen, die sie überführt in etwas, was man eigentlich symbolisch nennen würde. Ich sage vielleicht einfach mal ein Beispiel dafür. Es geht um die Geißelung, es geht um tatsächlich die Folter Christi und da sehen wir eigentlich ein lebendiges Triptychon von Menschen, also in einem Holzrahmen, die Augenzeugen dieses Geschehens werden. Und wir sehen sozusagen die entsetzten Gesichter, wir sehen den ganzen Schrecken und die auffahrenden Hände, aber wir sehen nicht das eigentliche Geschehen. Wir sehen im Hintergrund tatsächlich nur Christus mit der Dornenkrone und das ist einfach unglaublich eindrücklich. Es ist etwas, was in der Schwebe bleibt, zwischen ich zeige es wirklich und ich überführe es in etwas anderes.
Jetzt ist ja dieser Stoff in Anführungsstrichen die Kreuzigung Christi, die Verurteilung Gottes Sohnes. Das Ganze würde man ja heute als Schauprozess bezeichnen. Der Stoff scheint deshalb doch aktueller denn je in Zeiten von erodierenden Demokratien. Fließt das in die Aufführung mit ein?
Also nicht im Sinne einer wirklichen Tagesaktualität, aber ich gebe Ihnen völlig recht, ich habe auch empfunden, dass dieses Stück, was Sascha Walz überlegt hat zu machen seit der Corona-Zeit, dass dieses Stück eigentlich so aktuell ist wie ja, wahrscheinlich schon sehr, sehr lange nicht mehr, weil ganz besonders daran auffällig ist diese Ausgesetztheit auf der einen Seite des Einzelnen, nämlich in dem Fall eben Christus, auf der anderen Seite der enorme Druck, der vom Kollektiv, was in dem Fall jetzt von den Chören kommt, der vom Kollektiv ausgeht. Und genau diese Spreizung hat Sascha Walz, glaube ich, sehr interessiert. So, wie geht eine Gemeinschaft mit jemandem um, der sozusagen aus dem Raster fällt? Und das zeigt sie sehr deutlich. In dem Sinne ist es eine Inszenierung über die Ausgesetztheit und die Nacktheit und die Verletzlichkeit des Menschen gegenüber jeder Art von Angriff, die kommt. Ja, so könnte man das sagen.
Auch die Schuldfrage, also die einzig in dem Fall den Jüdinnen und Juden ja zugeschrieben wird, die scheint ebenso erschreckend in unsere Zeit zu passen. Findet sich das auch an der einen oder anderen Stelle wieder?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, wie sie damit umgeht in Zeiten des Antisemitismus, wie wir sie einfach jetzt gerade wieder erleben. Das macht sie total toll. Sie setzt nämlich die Teile des Chors, die entsprechenden Szenen singen, also unter anderem dieses Kreuzige zu Pilatus, die setzt sie ins Publikum. Die sitzen zwischen uns. So, die stehen auf und die singen das und wir wissen in dem Moment, das sind wir selbst. Und es ist einfach unheimlich stark, dass sich niemand distanzieren kann davon, sondern dass man wirklich unmittelbar mitgemeint ist. Und das finde ich ein unglaublich tolles Bild. Das hat sie sehr, sehr gut gemacht.
Also rundherum gelungen, die Inszenierung.
Ja, also mit einer einzigen Ausnahme, was der Chor singt, ist relativ unverständlich. Also man muss textsicher da reingehen, sonst versteht man es nicht wirklich. Aber ansonsten ist diese Aufführung wirklich toll verzahnt mit Musik, Tanz, Gesang, ganz großartig. Und die Felsenreitschule, in der die Uraufführung war in Salzburg, ist ein magischer, kathedralenartiger Ort, der dafür genau richtig war.
Dorian Weigmann zur Uraufführung der Johannespassion von Sascha Waltz in Salzburg. Mehr als 100 Tote, zahlreiche Verletzte. Am Abend ist ein Anschlag auf eine Moskauer Konzerthalle verübt worden. Auf der Bühne die regierungskonforme Rockband Picnic, die auch schon 2014 auf der Krim aufgetreten ist und die in der Krokus City Hall vor tausenden Fans spielen sollte. Dazu kam es nicht, denn bewaffnete, vermummte Männer schossen in die Menge. Es gab Explosionen. Zu der Tat hat sich der IS bekannt. Die russische Regierung Putin verdächtigt die Ukraine, den Anschlag initiiert zu haben. Immer wieder werden Kulturveranstaltungen zum Ziel von Anschlägen. Darüber habe ich mit Ulrich Schlie, Historiker und Politikwissenschaftler sowie Inhaber der Kissinger-Professur für Sicherheitspolitik in Bonn gesprochen und ihn gefragt. 2015 gab es den Anschlag auf eine Konzerthalle in Paris, Bataclan, nun die Krokus City Hall in Moskau. Warum suchen sich Terroristen in diesen Zeiten immer wieder weiche Ziele aus, sprich Kulturveranstaltungen? Warum keine Militärbasis oder ein Militärkonvoi?
Diese Ziele sind der empfindlichste Nerv der Zivilgesellschaft. Das ist eine große Ansammlung von Menschen, die zusammenkommen, um zu feiern, um ausgelassen zu sein. Die Terroristen wissen, dass sie genau mit diesen Ansammlungen unsere Gesellschaften ins Zentrum treffen. Sie zeigen unsere Verwundbarkeit und sie zeigen auch, wie gefährlich das Leben ist. Sie zeigen auch, dass der Islamische Staat als Bedrohung noch nicht verschwunden ist.
Ja, man denkt ja immer, dass da vor allen Dingen vermeintlich demokratische Länderziele solcher Anschläge sind. Jetzt ist es aber ein autokratisches System wie in Russland. Trifft es da die Regierung noch mal ein bisschen härter? Denn die verspricht ja in der Regel ihren Bürgerinnen und Bürgern die absolute Sicherheit.
Das konnte man bei den ersten Reaktionen von russischen Bürgern auch sehen, dass der Inlandsgeheimdienst angegriffen wurde und man gesagt hat, unsere Sicherheitsbehörden haben versagt. Es gibt einen politischen Hintergrund, das ist die enge Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Iran. Wir haben es mit einem Ableger des Islamischen Staates zu tun, der insbesondere in Afghanistan, in Pakistan und auch im Iran aktiv ist. Das politische Ziel ist klar, aber es kann jeden treffen. Es kann autokratische Staaten treffen, das haben wir jetzt gesehen in Russland. Die Empfindlichkeit ist auch ganz besonders deshalb, weil Putin sich im Krieg befindet und er darauf schauen muss, dass ihm die innere Stimmung nicht entgleitet. Putin muss alles tun, um möglichst schnell Erfolge herbeizuführen in der Aufklärung. Und er hat das getan, was von ihm zu erwarten ist. Er hat versucht, die Ukraine mit hineinzuziehen. Aber nach allem, was wir bisher wissen, ist das ein durchsichtiger Versuch von ihm gewesen, abzulenken.
Und würden Sie sagen, der Zeitpunkt ist jetzt sehr bewusst gewählt, gerade jetzt den Anschlag zu verüben, kurz nach der Wiederwahl von Putin und eben mehr als 2 Jahre nach Kriegsausbruch?
Der Zeitpunkt ist sicherlich bewusst gewählt und eine Woche nach der Wiederwahl von Putin zeigt er auch die Verwundbarkeit des Regimes von Putin und er führt vor aller Welt vor Augen, wie präsent der Islamische Staat noch ist und wie bedrohlich diese Entwicklung für jeden Staat von uns sein kann.
Ist das jetzt ein Muster? Also in Zeiten asymmetrischer Kriegsführung müssen wir damit rechnen, dass Kulturveranstaltungen stärker zum Zielort werden?
Wir müssen leider damit rechnen. Sie haben es eingangs gesagt, das ist das Muster von Bataclan gewesen. Samuel Huntington, der große amerikanische Politikwissenschaftler, hat das mit dem Kampf der Kulturen schon Anfang der 90er Jahre als das künftige Muster von Kriegen und Konflikten vorhergesagt. Es haben ihm damals nicht alle zugestimmt. Und wir haben auch gesehen, dass die Entwicklungen seit dem Ende des Kalten Krieges in ganz unterschiedliche Richtungen gezeigt haben. Aber wir müssen uns weiter und wahrscheinlich noch viel mehr als in der Vergangenheit darauf einstellen, dass diese Form der Auseinandersetzung mitten in unsere Gesellschaften getragen wird.
Müssen wir auch noch mal anders über die Sicherheit bei Kulturveranstaltungen nachdenken, wenn wir jetzt mal sagen, Sport, die Fußball-EM und auch die Olympischen Spiele zählen ja deutlich zu Kulturveranstaltungen. Müssen wir da jetzt ganz anders noch mal agieren?
Wir müssen ganz anders über unsere Sicherheit nachdenken und wir müssen vor allem auch ganz anders vorausschauend sicherheitspolitisch agieren. Diese Veranstaltung zeigt, wie wichtig nachrichtendienstliche Arbeit ist, wie wichtig funktionierende Geheimdienste sind, wie wichtig es auch ist, sich mit anderen Partnern sicherheitspolitisch so eng abzustimmen, dass man die entscheidenden Informationen zum richtigen Zeitpunkt bekommt. Und wir müssen der Sicherheitspolitik insgesamt einen sehr viel höheren Stellenwert geben, also Nachrichtendienste, Auswärtiger Dienst, auch Bundeswehr, dass wir die auf die Höhe der Zeit bringen und anpassen.
In diesem Fall haben ja sogar die US-Nachrichtendienste gewarnt und gesagt, es stehen Anschläge auf Kulturveranstaltungen bevor. Das haben sie auch den Russen mitgeteilt. Hat das dann niemanden interessiert?
Ja, das ist eine tragische Entwicklung und die hängt natürlich auch mit dem Krieg zusammen und auch mit dem Autokratismus von Putin, dass er sagt, ich schlage das in den Wind, was andere Dienste mir sagen, wenn sie aus dem sogenannten feindlichen Westen kommen. Und es ist etwas, was ihm auch innenpolitisch sicherlich nicht nutzen kann, denn diese Warnungen des amerikanischen Dienstes waren da. Auch die deutsche Botschaft hat ja eine Warnung für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ausgesprochen. Und Putin ist schlecht beraten gewesen, dass er diese Warnungen in den Wind geschlagen hat.
Der Historiker und Politikwissenschaftler Ulrich Schlie zum Anschlag auf eine Moskauer Konzerthalle. Was tun, wenn man verliebt ist und genau weiß, dass diese Liebe nicht vollzogen werden kann und schon gar nicht erwidert wird? Diese erotisch schwierige Grundkonstellation ist das Gerüst des Theaterstücks »In seinem Garten liebt Don Pelimplin Belisa«, das der spanische Dichter Federico García Lorca 1933 schrieb und das Wolfgang Fortner als Oper komponiert hat. Ein Mann, der in der NS-Zeit als Mitläufer eingestuft wurde. In der Oper geht es auf den ersten Blick nicht um Politik, sondern sie erzählt von der Liebe eines alten Büchernarren zu einer jungen Frau, mit der er sich vermählt, die aber sexuell nicht befriedigen kann. Fünf Kobolde treten auf und ein geheimnisvoller junger Liebhaber, der allerdings Don Pelimplin selbst ist. In die erfundene Gestalt verliebt sich dann Belisa. Am Ende zahlt der alte Mann dafür mit seinem Leben. Am Abend war die Oper in Frankfurt am Main zu sehen. Mein Kollege Jörn Florian Fuchs, unser Kritiker, war vor Ort. Ich habe ihn gefragt, welche Musik hat Fortner für diese surreale Geschichte erfunden?
Wolfgang Fortner erarbeitet mit 12 Tonreihen. Das war natürlich damals in der Zeit en vogue, wobei er da eine gewisse Abwechslung findet, dass das nicht zu trocken, zu sperrig wird. Gerade was die Instrumentation betrifft, also Celesta und Harfe spielen eine große Rolle. Und da kommen immer wieder sehr feine, auch sehr pittoreske Effekte. Das spanische Kolorit wird auch musikalisch durchaus umgesetzt, beziehungsweise hat da Einfluss. Ich muss aber sagen, obwohl das Stück nicht sehr lang ist, wir reden so über anderthalb Stunden knapp, finde ich es überwiegend doch zu spröde und es verliert sich so in Einzelklängen für mich immer wieder. Und gerade wenn man jetzt von so einer erotischen Zauberwelt dann spricht, das ist für mich nicht so richtig rübergekommen.
Und wie waren die Sänger? Gerade Frankfurt gilt ja bei der Sängerbesetzung immer als ziemlich gutes Haus. War das diesmal wenigstens auch der Fall?
Das war auch der Fall. Da hören wir jetzt zunächst mal Carolina Bengtsson als Belisa. Hört man schon so ein bisschen, wenn ich es etwas platt sagen darf, das Pling, Plang, Plong im Hintergrund und darauf dann eine sehr schöne Gesangslinie. Die Gesangslinien, die haben auch durchaus Kraft immer wieder und vermitteln eben viel von Sehnsüchten, von Melancholie. Auch Sebastian Geier in der, wenn man dann so will, eben Titelpartie, was den Namen betrifft, als Don Perlimplin hat mich sehr, sehr überzeugt. Auch in der weiteren Besetzung schöne Stimmen, zum Teil sehr junge Stimmen und Takeshi Moriucci hat das auch gut dirigiert. Das Ganze findet ja statt im Bockenheimer Depot, wo früher mal die Straßenbahnen gewartet wurden. Ein Ort, der akustisch durchaus ja reizvoll ist, aber auch ein bisschen kompliziert, weil er eben sehr groß ist und durchaus einen Nachhall hat. Aber wir sitzen ganz nahe an der Bühne und auch an diesem Orchester, sodass der Klang dann was sehr Kompaktes bekommt.
Und die Geschichte, ist die noch zeitgemäß? Also ich habe so in der Anmoderation gesagt, so richtig politisch ist die nicht, was aber ja nicht stimmt. Da heiratet ein armes Mädchen einen reichen alten Mann. Funktioniert das heute noch?
Es geht natürlich im Grunde genommen, wenn man ein bisschen hinter die Oberfläche schaut des Ganzen, auch um die verdrängten Sehnsüchte, auch um das Problem der Umgang mit der Sexualität. Also sowohl Lorca wie auch der Komponist Wolfgang Fortner waren beide homosexuell. Das spielt mit absoluter Sicherheit auch hier eine Rolle. Und diese Idee, dass gleichsam der Hausherr, weil er eben auf Deutsch gesagt impotent ist oder zumindest seine Gattin nicht befriedigen kann, eigentlich diesen Jüngling erfindet und dabei dann drauf geht, das ist schon etwas, was man tiefenpsychologisch durchaus inszenieren könnte. Dazu ist zu sagen, dass es am Ende in der Deutung der Regisseurin Dorothea Kirschbaum doch so eine Emanzipationsgeschichte geht. Also die wird eigentlich frei, kann in eine neue Zukunft gehen, eine hoffentlich bessere, womit ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Es ist auf der Bühne dann im Bühnenbild von Christoph Fischer doch auch sehr abstrakt gehalten. Das sieht aus wie so verzerrte Organe, was wir da auf der Bühne erleben, die sich auch ein bisschen verändern lassen. Und in diesem Bühnenbild agieren dann die Figuren. Die agieren zum Teil eben durchaus im Sinne einer traditionellen Komödienhandlung, manchmal aber dann auch etwas sehr zurückgenommen. Aus dem Stück könnte man tiefenpsychologisch etwas machen. Das ist so halb, finde ich, gelungen der Regisseurin. Es hat mich nicht angesprochen, wirklich. Ich war nach relativ kurzer Zeit ein bisschen ratlos eigentlich und schaute nach vorne auf die Bühne und sah und hörte ein Stück, das wenig gespielt wird. Und also um es vielleicht doch noch ein bisschen polemisch auf den Punkt zu bringen, das ist kein Stück, das jetzt andere Häuser unbedingt nachspielen müssen und wonach ich mich jetzt verzehre. Also meine Sehnsüchte inhaltlich und musikalisch liegen dann doch bei anderen Werken. Eine Wiederentdeckung für Trüffelschweine sozusagen, für Leute, die eben vielleicht auch Lücken schließen wollen, was zur damaligen Zeit gespielt wurde. Aber ein Werk wirklich für 2024, finde ich, ist das nicht.
Jörn Florian Fuchs über die Opernrarität in seinem Garten liebte Donne Pelimplin Belisa. Seit nun 40 Jahren arbeitet das britische Performance-Kollektiv Forced Entertainment, was erzwungene Unterhaltung bedeutet, zusammen und zwar an absurden Erfahrungstrips auf der Bühne. Immer wieder legen sie ein philosophisches Brennglas auf die Spezies Mensch und sind dafür preisgekrönt und weltbekannt. Ihre Premieren, die feiern sie aber gerne in Deutschland. Hier ist die Fanbase groß. Unter anderem bei Pack Zollverein in Essen, wo sie auch gestern ihr Jubiläum beging. Und zwar mit der Inszenierung Signal to Noise. Ein Wortspiel mit dem Wort Noise Signal, Störgeräusch. Dorothea Markus war dort.
Manchmal werden bei Forced Entertainment stundenlang Fragen gestellt. Manchmal abendlang Schuldbekenntnisse abgegeben. Manchmal einfach still Möbel gerückt, wie in der letzten Uraufführung Under Bright Light. Doch heute bei Signal to Noise wird wieder gesprochen. Allerdings, wer spricht hier eigentlich? Die sechs Performer jedenfalls bewegen nur ihre Lippen zu computergenerierten KI-Stimmen.
1, 2, 3. Is the microphone on? Is the microphone on?
1, 2, 3. Testing.
Die Prinzipien Wiederholung und rasender Stillstand gehörten schon immer zu Forced Entertainments Bühnenstrategien. Heute Abend nehmen sie uns im Dauerloop der Samples und Versatzstücke gefangen, als seien sie selbst von einer KI erfunden. Oder als seien wir alle nur noch KI-generierte Computerwesen, die komplett die Kontrolle abgegeben haben. Umstellt ist die Bühne mit Plastikpalmen, Stühlen und Garderobenständern. Darauf befinden sich schöne, bunte und glitzernde Kleider. Permanent werden sie gewechselt. Wie fremdbestimmt eilen die sechs Performer in immer neuen Perücken über die Bühne, stellen Pflanzen, Eimer, Stühle, Pfannen, Flaschen umher, präzise choreografierte Muster der Sinnlosigkeit. Lachkonserven und Applaus werden eingeblendet, die Simulation menschlicher Smartheit.
That's so funny. We'll have to come back to that. Too funny.
Manchmal scheinen sie den Kontrollverlust, der die Welt und ihre menschlichen Körper erfasst hat, auch in der Sprache zu thematisieren.
Is this my voice? These my hands, my hands?
these my eyes? Is there a problem?
Aber dann wieder löst sich alles in absurde Geschäftigkeit auf. Zuckend tanzen die sechs oder sitzen auf Sesseln in einem Talkshow-Arrangement zusammen, vollführen vorgefertigte Klischeegesten, Hand aufs Herz, Schulterzucken. Manchmal bekommt die Platte einen Sprung, droht die Kontrolle vollends zu entgleiten. Dann wieder fügen sich die Samples in eine Art von rhythmischer, musikalischer Sinfonie. Und immer wieder wird eifrig und wie besessen die Bühne geputzt. Sauberkeitszwang als Illusion von menschlicher Kontrolle über die Dinge. Oder es wird der permanente Glücks- und Selbstoptimierungszwang in Social Media auf die Schippe genommen. Oder ist es der Kunstbetrieb als Ganzes? Wie immer bei Forced Entertainment wird dies dem Zuschauerkopf überlassen.
Can you see the stars? So beautiful. So magical. People should dance more.
Und manchmal kann man im Künstlichkeitsgeplapper auch eine ironische Kapitalismuskritik herauslesen.
Chinese money, American money, Russian money.
The markets move like this, not like this, not like this.
Doch letztlich wird an diesem Abend natürlich gar nichts kritisiert oder analysiert, sondern ein Experiment durchgeführt. Wie geht es realen Wesen, wenn sie in die totale Künstlichkeit geworfen werden? Wie lächerlich ist der Mensch im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, wenn man von ganz weit oben auf ihn niederblickt? Warum gibt er den letzten Rest seiner Kontrolle ab? Es ist eine unerbittliche Vogelperspektive auf die Sinnlosigkeit unseres überforderten Daseins, die durch das Digitale nur noch ein wenig entfremdeter wirkt.
I'm worried my whole life isn't real. And the doctor says, runtime processing error, flush cache.
Nervtötend, schrill und beliebig wirkt diese repetitive Meditation über das Wesen des Menschen, der in der digitalen Welt selbst zum Meme, zum duplizierbaren Ersatzteil geworden ist. Und doch, wie immer bei Forced Entertainment, scheint dahinter eine große Düsterkeit, Melancholie und Verlorenheit auf, über die am Ende nur hilft, beherzt zu lachen. Vielleicht ist dies das Störgeräusch, das Signal to Noise meint.
Dorothea Markus über Signal to Noise von Forced Entertainment. Leipzig, die Publikumsmesse des Buchhandels und der Verlagswelt, findet in diesem Jahr in einem veränderten Umfeld statt. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Ja, denn darüber dürfen auch die Sorgen von Handel und Messe nicht vergessen werden. Der Umsatz ist gestiegen, allerdings bei weniger Absatz, weil die Bücher nämlich teurer geworden sind. Immer mehr Menschen lesen immer weniger und immer weniger Menschen lesen immer mehr. Die Stimmung ist prima, das Geschäft nicht so. Alle Verlage, ob groß oder klein, müssen nämlich ihren Weg zum Leser finden.
Der klassische Verkauf in der Form, wie man an sein Zielpublikum kommt in der Öffentlichkeitsarbeit, das funktioniert nicht mehr ganz so wie noch vor 20 Jahren. Und wir müssen halt einfach alle schauen, wie wir mit unseren Leserinnen in Kontakt kommen.
Das sagt sogar Claudia Rometer vom Salzburger Residenzverlag und sie verlegt die in Belgrad geborene Wiener Autorin Barbie Markowitz. Die hat mit einem experimentellen Horror-Comic-Roman nämlich den Leipziger Buchmessenpreis in der Kategorie Belletristik gewonnen mit ihrem Roman Mini-Horror, der erzähle komisch und bitterernst von unserer Gegenwart. Ein Elefant im grünen Anzug mit gelber Krone, der gerne im Heißluftballon fliegt oder auch schon mal auf dem Rücken eines Wals reitet. Das ist Baba. Der für die Baba Kinderbücher bekannte französische Autor und Zeichner Laurent de Brunhoff ist im Alter von 98 Jahren in Florida gestorben. Die Geschichten vom kleinen Elefanten Baba wurden millionenfach verkauft. Laurent de Brunhoff schrieb rund 20 Bände der Kinderbuchreihe. Sein Vater Jean hatte zuvor 7 Bände geschaffen. Jeans Mutter hatte den Elefanten erfunden und ihren Kindern als gute Nachtgeschichte erzählt. Es gibt ihn auch als musikalisches Märchen für Sprecher und Orchester, komponiert von Francis Poulenc, bearbeitet von Jean Francais. Und zum Schluss noch eine Meldung. Sie war ein Zentrum der Opposition am Ende der DDR. Anfang der 30er Jahre wirkte der von den Nazis hingerichtete Pastor Bonhoeffer als Pastor in ihr. Der 1873 eingeweihte Berliner Zionskirche, sie wird mit Mitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz instand gesetzt. Und die fördert die Restaurierung der oberen Raumschale des Kirchenschiffs in Berlin-Mitte mit rund 100.000 Euro.
Die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Vielen Dank. Und nach den Nachrichten folgen die Informationen am Abend. Auch dort wird der Terroranschlag in Moskau Thema sein, sowie die Krebsdiagnose bei Prinzessin Kate. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Durwig und ich sage Danke fürs Zuhören.